Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Mein Name ist Laura Stephan. Leere Sitzbänke und geschlossene Türen. Mittlerweile ist nicht mal mehr jeder zweite Bundesbürger Mitglied in einer christlichen Kirche. Was also tun mit den sakralen Bauten aus den vergangenen Jahrhunderten? Entweihen und als Restaurant oder vielleicht sogar als Kletterhalle nutzen? In Leipzig wurde eine Kirche nicht entweiht, nämlich die Heilandskirche. Sie ist mittlerweile eine bunte Begegnungsstätte für den ganzen Stadtteil inklusive Gottesdiensten. Und wie genau das aussieht, das schaue ich mir jetzt mal an. Ach so, als ich die Kirche besuche, finden keine Veranstaltungen statt. Deshalb hat Pfarrer Martin Stemmler-Michael auch Zeit, mir die Kirche in aller Ruhe zu zeigen. So, jetzt gerade angekommen in Leipzig im Stadtteil Plagwitz. Und wenn ich mich hier mal umschaue, dann sehe ich unglaublich viele Gründerzeitbauten. Schräg vor mir ist ein griechisches Restaurant. Und wenn ich hier mal ein bisschen weiter gehe, dann entdecke ich einen Kindergarten, auf dem gerade ganz, ganz viele Kinder auf dem Hof stehen. Und direkt daneben ist die Heilandskirche, 1888 erbaut. Und das Besondere an dieser Kirche ist, dass seit Oktober 2023 in ihr das Stadtteilzentrum Westkreuz beheimatet ist. Ja, und wie es innen ausschaut und vor allem, was Kirche tun muss, um gesellschaftlich weiterhin relevant zu bleiben, darüber spreche ich jetzt mit Pfarrer Martin Stemmler-Michael. Er ist seit 2008 Pfarrer hier im Kirchenkreis Lindenau-Plagwitz und einer der Leiter des Stadtteilzentrum Westkreuz.
Herzlich willkommen, Frau Stephan.
Hallo, Herr Stemmler-Michael. Schön, dass ich hier sein darf. Wow. Richtig imposant von außen. Ich habe, als ich hier vorstand, gar nicht damit gerechnet, dass wirklich hier drin das Westkreuz ist. Hält das die Besucher und Besucherinnen nicht ab, hier reinzukommen?
Ja, eigentlich ganz im Gegenteil. Auch wenn man jetzt in dem Raum, in dem wir sind, noch nicht vermuten kann, dass sich hinter der nächsten Tür das Projekt Westkreuz befindet, auch so eingebaut ist, kann ich aber jetzt schon sagen, dass wir uns jetzt hier in der Vorhalle befinden. Über uns ist der Turm, 86 Meter hoch, schwer und groß, spitz nach oben, neogotisch halt. Und das zeigt auch an, wir kommen hierher, all das, was uns im Alltag schwerfällt, was uns Mühe macht, das wirkt eben so wie dieser große Turm.
Direkt vor mir im Eingangsbereich steht eine kleine Glocke im Glockenstuhl.
Schlagen die auch mal an?
Ui, das ist laut.
Das ist übrigens die einzige Glocke, die wir hier in der Kirche haben, denn die Glocken im Turm, die sind seit 40 Jahren nicht mehr funktionsfähig, alt, kaputt, kein Geld, die hängen dort oben im alten Stahlgerüst. Und diese Glocke hier, da steht drauf, gib Frieden, Anno Domini 2022 und ein Peace-Zeichen drauf. Das haben Konfirmanden in einem Projekt hergestellt, diese Glocke. Wir haben da überlegt, welche Schritte sind da nötig, haben erst selbst eine Glocke gegossen, eine Blindglocke aus Zinn. Und dann sind wir mit unserem Modell in eine Glockengießerei gegangen und haben uns eine Bronzeglocke gießen lassen. Und jetzt steht die hier, da haben wir wenigstens eine kleine Glocke, eine Friedensglocke. Und das ist für uns sehr wichtig in dieser Zeit sowieso.
Vom Eingangsbereich gehen wir nun durch eine große, schwere Tür ins Zentrum des Westkreuzes. Hier sehe ich jetzt erstmal eine weit geschwungene Treppe. Das ist die Himmelstreppe. Zu ihr kommen wir später noch einmal, aber jetzt schaue ich erstmal hinter die Treppe und da sehe ich eine zweigeteilte Kirche. Denn zu DDR-Zeiten wurde hier eine Zwischendecke eingezogen. Während damals im unteren Teil des Kirchenschiffs sich das Archiv für Kunstgüter befand, konnten die Gläubigen im oberen Teil ihre Gottesdienste feiern. Bei der Umgestaltung der Kirche ist den Verantwortlichen vor allem eins wichtig gewesen.
Die Leute sollen wieder erkennen, was ist unten und was ist oben. Man kann von hier also auch schon in den Altarraum schauen und trotzdem im unteren Bereich schon durch eine Glaswand in die untere Etage. Wir nennen das Unterdeck. Also wir haben hier ein Oberdeck und ein Unterdeck, weil wir ja in einem Kirchenschiff sind.
Und während wir hier um die Himmelstreppe herumgehen, kann ich schon ein bisschen hoch aufs Oberdeck schauen und sehe imposante Kirchenmalereien und wunderschön bunt bemalte Fenster. Ich freue mich darauf, nachher ins Oberdeck zu gehen, aber jetzt bin ich gespannt, was uns im Unterdeck erwartet.
Ja.
Alles sehr modern, grün und grau gehalten.
Das hat für uns zwei Gründe. Einmal kommt dieses Grün in den Malereien im Oberdeck vor, in den Wandmalereien. Und zum anderen sagen wir auch, das ist eine Industriekirche. Und wer sich ein bisschen auskennt, so in den Werkhallen, der weiß, dass eine ganz bestimmte grüne Farbe verwendet wird für Drehmaschinen, Fräsmaschinen und so weiter. Und dieses Grün, das finden wir hier wieder und wollen damit auch signalisieren, das hat auch etwas mit dieser Industrialisierung zu tun. Deshalb sagen wir auch manchmal so aus Spaß, es ist eine Industriekirche.
Ich gucke mich hier mal um. Unglaublich viel Glas. Ich finde, das ist sehr, sehr offen hier. Warum haben Sie so viel Glas verbaut?
Na, damit es durchsichtig wird. Das Entscheidende ist ja, dass wir als Kirche eine Klarheit haben in der Aussage, die wir treffen. Und es ist auch so, dass die Menschen auch etwas sehen sollen, hineinschauen sollen. Und deshalb ist hier viel Glas. Man soll das wirklich gut erkennen, wo ich bin, was das hier ist. Also es ist sowohl eine Orientierungshilfe, nämlich durchschaubar zu sein, und es ist auch gleichzeitig eine Botschaft. Und dieser Raum, in dem wir sind, muss man sich vorstellen, der hatte keine Fenster. Hier war alles stockfinster.
Das heißt, die Fenster waren zugemauert oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ursprünglich war die Kirche so konzipiert, dass dort, wo die Menschen sitzen, war es dunkel. Man muss sich vorstellen, die Decke gab es ja nicht. Das heißt also, von den bunten Fenstern, von denen Sie gerade sprachen, schien das Licht von oben runter zu den Menschen in den Bankreihen, wo es dunkel war. Theologische Aussage, ne? Das Licht vom Himmel kommt zu mir runter, dem sündigen Menschen, der in der Bankreihe kauert und mit seinen Alltagsproblemen Probleme hat. Und jetzt haben wir gesagt, wenn wir hier ein Stadtteilzentrum bauen, wenn wir diese untere Etage nutzen wollen für die Menschen, dann muss hier unten Licht rein. Und dann hatten wir bei einer Fassadensanierung gedacht, so, jetzt müssen wir hier handeln und haben über die Denkmalpflege schnell genehmigt bekommen, dass wir hier überall Türen und Fenster einbauen können.
Hätten Sie das nicht gesagt, wäre es mir nicht aufgefallen, dass die erst später eingebaut wurden.
Das sagen alle.
Wir gehen weiter. Vorbei an einem Altar und Klavier passieren wir zwei große Glastüren und stehen plötzlich in einem Raum, der dazu einlädt, gemütlich einen Kaffee zu trinken und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Wir befinden uns mittlerweile in der Küche, die auch Kombüse genannt wird.
Ist erst vor kurzem entstanden, der Name. Das hing damit zusammen, dass wir hier eine Eröffnungsfeier hatten im Oktober. Und diese ganze Eröffnungsfeier, die haben wir Stapellauf genannt. Klar, ne? Kirchenschiff, Stapellauf. Und das wurde groß gefeiert und da haben wir überlegt, na, wie nennen wir den Raum dort hinten? Café, naja, das wird überall Café genannt. Und da kamen wir auf die Idee, wenn das hier ein Schiff ist, Stapellauf, Kirchenschiff, wir nennen diesen Raum jetzt Kombüse, nämlich die Küche auf dem Schiff.
Okay, und in jeder guten WG findet das Leben ja auch in der Küche statt.
Ja, das haben wir uns auch so gedacht, deshalb ist die Küche auch offen.
Wir gehen aus der Kombüse raus und durch das Unterdeck wieder nach vorne zur Himmelstreppe. Auf dem Weg dorthin frage ich mich, kann aus einem sakralen Raum einfach ein, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, säkularer Raum gemacht werden oder muss da irgendwas bei beachtet werden?
Also mit dieser Frage haben wir uns lange und intensiv beschäftigt. Also wenn ich von wir rede, dann meine ich die Gemeindeleitung, weil wir natürlich überlegt haben, was ist in einem sakralen Raum möglich? Und da muss man dann auch schon theologisch arbeiten und überlegen, was man da machen kann. Also, dass man eine Buchlesung machen kann, Konzerte, Gottesdienste, das ist alles keine Frage. Aber wie ist denn das, wenn dort eine Geburtstagsfeier ist und eine Fete oder wenn da irgendeine Band spielt, die also mit Kirche gar nichts zu tun hat? Da muss man dann schon ein bisschen nachdenken und da sind wir auf den Gedanken gekommen, also wofür ist das Kreuz Christi aufgerichtet? Und eindeutig, damit wir Leben haben. also damit die Grenze oder die Kluft oder der Sund, ja, die Sünde, dass die überbrückt wird, damit wir Leben haben. Dazu brauchen wir einmal die Vergebung, aber einmal auch die Zusage, ihr habt das Leben, ihr dürft das Leben. Und das ist für uns eigentlich ganz klar der Hinweis, wie drücke ich Leben aus? Wie kann ich Menschen zusammenführen, dass sie sagen, hier kann ich gut sein, das tut mir gut, hier bin ich mit Menschen zusammen in den verschiedensten Zusammenhängen. Und da muss nicht zwingend ein Gebet sein, sondern die entscheidende Frage ist, wie führe ich Menschen zusammen, die in Frieden und in Offenheit und Klarheit miteinander sein können. Und das kann hier der Ort sein.
Hier in dieser Kirche befindet sich das Westkreuz, ein Stadtteilzentrum. Wie wird denn das Zentrum von Atheisten, von Andersgläubigen angenommen?
Also das ist hier so, dass die Menschen zu uns kommen, mit uns Kooperationen eingehen und wir dann miteinander hier Veranstaltungen machen. Oder wir sagen, ihr habt den Raum, ihr könnt das hier machen, wir wissen, was ihr tut. Und dann ist das also super möglich und wird auch genutzt. Also da sind wir sehr guter Hoffnung und können erleben, wie die Menschen auch richtig Lust haben, hier was zu machen. Aber da muss man auch wieder was erklären. Also wir sind hier und sagen, wir haben eine Botschaft als Christen. Wir wollen Evangelium verkünden. Und das heißt aber noch lange nicht, dass das nur wir können. Also auch derjenige, der nicht an Gott glaubt, der hat das Göttliche in sich. Das heißt, er hat Möglichkeiten, auch von Gott zu reden und das auch zu leben. Und das kann natürlich hier stattfinden. Und das macht uns natürlich neugierig, welche Sprache sprechen Sie? Eben nicht diese Kirchensprache. Und dann ist es natürlich auch spannend zu entdecken, wie man diese Botschaft des Evangeliums auch ganz anders ausdrücken kann. Und das braucht natürlich eine große Offenheit von denen, die sagen, sie sind Christen, weil sie dann nämlich auch lernen, dass diese Botschaft auch ganz anders rüberkommen kann, ganz anders in ganz andere Worte gefasst werden kann. Und dafür braucht es Offenheit, Diskurs, dazu braucht es ein Annehmen, ein Hinhören und Geduld. Und das erwarte ich eben nicht nur von uns als Christen, sondern natürlich auch von denen, die nicht Christen sind. Und dann kann das gut funktionieren. Und das funktioniert auch.
Ich habe noch unzählige Fragen. Und trotzdem will ich jetzt endlich zur Himmelstreppe. Und hier stehen wir nun vor ihr. Die Treppe wurde beim Umbau zum Stadtteilzentrum in nur einem Stück aus Beton gegossen. Um sie herum ragen 4 Säulen in die Höhe. Darüber das typische gotische Gewölbe und eine moderne Lampe, die viel Licht in diesen Raum bringt. Mich erinnert das Ganze an einen Baldachin. Im Zuge des Umbaus haben sich die Verantwortlichen viele Gedanken gemacht, welche Bedeutung die Treppe als das Herzstück der Kirche hat.
Und da sind wir auf diese Himmelsleiter, Jakob und die Himmelsleiter gekommen und haben natürlich daran gearbeitet, was ist das eigentlich, diese Himmelstreppe dort oder diese Himmelsleiter? Und haben dann festgestellt, dass diese Himmelsleiter ja eigentlich ein Angebot Gottes ist. Diese Himmelsleiter nicht nur, dass sie nach oben geht vom Himmel, sondern in die Himmel der anderen Menschen geht. Und wenn sie zwischen den Himmeln in uns eine Verbindung schafft und wir vielleicht durchaus auch selbst diese Engel sein können, die da auf und nieder gehen oder die hin und her gehen, dann fängt diese Treppe oder diese Leiter an zu schweben. Und das ist genau das, was wir hier mit dieser Treppe zeigen wollten. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, dann werden wir merken, die ist ganz leicht. Die ist ja nur an 3 Punkten aufgehängt und ist unheimlich schwer, ich glaube 40 Tonnen oder so.
Auch hier entdecke ich die Farbe Grün wieder, diesmal am Geländer. Es fühlt sich in der Tat so an, als ob ich über eine schwebende Treppe laufe. Und um diese Leichtigkeit noch etwas länger zu genießen, bleiben wir kurz auf der Mittelebene stehen. Sie haben diesen Bau hier mit beaufsichtigt. Wie war das für Sie, als Sie dabei zugeguckt haben, wie diese Kirche sich mehr und mehr in das verwandelt, was Ihnen vorgeschwebt hat?
Ich habe immer gesagt, ich bin zufrieden. Also wie soll ich das beschreiben? Also es war einerseits aufregend, es war spannend zu betrachten. Man konnte sich gar nicht vorstellen, ob das denn wirklich so wird. Ich bin ja kein Architekt. Ne? Architekten haben ja immer so die Möglichkeit, vor dem inneren Auge schon das Bild zu sehen, wie es mal wird. Und ja, ich habe mich darauf eingelassen und ich hatte eben auch wirklich richtig tolle Leute im Kirchenvorstand und habe die auch immer noch, die das also wunderbar begleitet haben. Und das Entstehen dieses ganzen Raumes, das war einerseits anstrengend, wegen der ganzen Zeitvorgaben, der finanziellen Mittel. Das war natürlich auch eine schwierige Zeit gewesen. Corona spielte auch noch Rolle. Ja, und dann entstand das langsam. Und ja, man hat es einfach nur dann doch immer mal so Momente gab es, wo ich mich dann hier so ganz still reingesetzt habe, kein Handwerker mehr da war und dann gedacht habe, das wird richtig gut. Das wird richtig gut.
Wir gehen weiter ins Oberdeck. Dort angekommen fällt mir sofort auf, dass der Raum nahezu leer ist. Hier steht keine Kirchenbank und auch kein Stuhl. Wegen der recht niedrigen Raumtemperatur werden Gottesdienste und Veranstaltungen wie zum Beispiel Lesungen, Geburtstage und auch Podiumsdiskussionen im Winter vor allem im Unterdeck abgehalten. So, und jetzt sollte eigentlich Sandro Standhaft zu uns stoßen. Er ist ebenfalls Verantwortlicher im Westkreuz, aber leider kurzfristig verhindert. Er hat vor über 30 Jahren das mittlerweile größte Wave-Gothic-Treffen der Welt gegründet. Einmal im Jahr bevölkern tausende Liebhaber der dunklen Musik- und Modeszene Leipzig. Und dann findet hier im Westkreuz ein ganz besonderer Gottesdienst statt.
Wir haben das erste Mal es ausprobiert 2019, also noch vor dem Umbau. Und da gab es ja auch Veranstaltungen vom Wave-Gothic-Team und wir haben hier auch einen Gottesdienst angeboten. Der wurde auch in der Broschüre, wo die ganzen Veranstaltungen drin sind, wurde der auch mit aufgeführt. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir jetzt einen Gottesdienst für diese schwarze Szene? Und da haben wir gesagt, naja, also der Talar ist schon schwarz, jetzt müssen wir nicht noch mehr schwarz machen. Wir machen einen ganz normalen Gottesdienst, also einen normalen lutherischen, agendarischen Gottesdienst. Und das hat voll funktioniert. Das war so klasse. Also ich habe noch lange nicht so ein Gemeindegesang erlebt wie zu diesem Wave-Gothic-Gottesdienst.
Aber das finde ich schon ungewöhnlich. Wie kommt das?
Naja, also ich bin ja in der Szene nicht unterwegs. Also Sandro sagt, da gibt es viele Leute, die im Christentum sehr verbunden sind und die das auch leben. Und für die ist das richtig klasse, so ein Gottesdienst dann in dieser Zeit, wo die alle hier in Leipzig sind, dass das angeboten wird und dass sie den feiern können.
Wir gehen wieder runter in die Kombüse. Doch statt über die Himmelstreppe gelangen wir nun mit dem olivgrünen Aufzug nach unten.
Abwärts. Tür schließt.
Unten angekommen stehen wir wieder vor der Himmelstreppe. Weiter geht's durchs Unterdeck zurück in die Kombüse. Das Stadtteilzentrum Westkreuz. Hier treffen sich Menschen unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Herkunft. Sie besuchen Konzerte, feiern Feste und sogar Gottesdienste. Da frage ich mich, welche Relevanz hat denn Kirche für die Gesellschaft eigentlich noch? Darüber spreche ich jetzt ausführlicher mit Pfarrer Martin Stemmler-Michael. Inwiefern schafft denn das Stadtteilzentrum Westkreuz auch die Relevanz von Kirchen wieder zu verdeutlichen?
Das ist ja ein großes Thema, ne? Ob Kirche überhaupt noch Relevanz hat in der Gesellschaft. Erstmal ist ganz klar, wir sind Teil der Gesellschaft. Das heißt also, wir haben eine Stimme in der Gesellschaft. Und wenn wir schweigen, dann ist die Stimme nicht da. Dann ist wirklich die Frage nach der Relevanz. Dann können wir für uns bleiben und können unseren Glauben leben. Und dann haben wir für uns eine Relevanz und in unserem Glauben, aber nicht für die Leute in der Stadt. Wenn wir nicht hörbar und sichtbar sind, dann sieht man die Kirchturmspitzen als Orientierung, wo ich hingehe und das war's. Deshalb muss immer überlegt werden und das ist wirklich wichtig, dass wir uns zu gesellschaftlichen Themen äußern, klare Positionen beziehen aus dem Evangelium. Und das muss immer die Frage der Menschenwürde im Blick behalten. Und da braucht es ganz klare Ansagen, die wir aus diesem Raum heraus, aus diesem Glaubensraum heraus deutlich sagen.
Und das schafft dieses Stadtteilzentrum Westkreuz.
Ja, da bin ich davon fest überzeugt. Das merke ich auch an den Unterstützungen, ne, die von außen kommen. Also Stadt sagt, wir unterstützen euch finanziell, dass ihr diesen öffentlichen Raum schafft, weil wir unbedingt in dieser Stadt viele, viele Räume brauchen, wo Menschen sich treffen, wo Menschen Themen diskutieren. Und die Stadt kann ja nicht überall sein und die entsprechenden Themen setzen. Das müssen die Leute dann am Ort tun. Und wenn sie einen verlässlichen Partner haben, der das demokratische Grundverständnis hat, der von seinem Glauben erzählt, was Menschen in ein gutes Leben führt, wo Menschen kommen können, die in Trauer sind, also wo die verschiedenen biografischen Stationen des Lebens begleitet, dann ist es für die Stadt wesentlich und wichtig. Wurde uns jetzt vor kurzem auch vom Oberbürgermeister gesagt, dass wir als Kirche einen unschätzbaren Wert für den Zusammenhalt der Gesellschaft in der Stadt haben.
Hier soll ja religionsübergreifend relativ unverkrampft die frohe Botschaft verkündet werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie passiert das hier?
Ja, wir sind noch am Anfang, ne? Das gab jetzt gerade so eine lustige Geschichte, den muss ich gleich mal erzählen. Wir haben am Ende Januar hatten wir hier eine Theateraufführung Abrahams Kinder. Und das ist in einer Kooperation mit einem benachbarten Theater entstanden. Und das war richtig großartig, wie die Leute das gemacht haben, ja, die Schauspieler. Und das haben wir hier gab es zwei Veranstaltungen. Und nach der zweiten Veranstaltung wurde überlegt, ach, wir können doch so verschiedene Leute aus der Stadt einladen und auch aus verschiedenen Religionen und können dann miteinander, und das war die Idee von der kooperierenden Theatergruppe, ein Abendmahl feiern. Und da habe ich mir so gedacht, nee, das wird nichts. Ja? Also Abendmahl, dieser Begriff ist so besetzt, da kriege ich hier keinen Muslim rein und da kommt hier auch kein jüdischer Glaubender hierher. So können wir es nicht machen, aber ein Abendbrot können wir machen. Mhm. Und dieses Abendbrot, das haben wir dann auch gemacht. Und die Zeitung hat aber ausgeschrieben, dass hier ein interreligiöses Abendmahl stattfindet. Und da kamen tatsächlich auch so gute Christen, die sich natürlich gefragt haben, wie soll ein interreligiöses Abendmahl aussehen? Das konnte ich natürlich schnell auflösen, indem ich dann nach der Theaterführung zitiert habe, die Zeitung, und habe dann gesagt, oh Gott, oh Allah, oh Elohim, wie soll das gehen? Und das ist nicht der Ansatz, aber dieses dann Zusammensitzen und miteinander reden, und da sind wir wirklich am Ausprobieren, und dass es auch nicht bedrängend ist, denn es bleibt Kirche. Und wir haben auch in der Zeit, als die vielen Flüchtlinge kamen, 2015, hier auch viele Muslime gehabt, mit denen wir hier Veranstaltungen gemacht haben, die hier mit denen zusammen waren. Und da haben wir schon gemerkt, dass das für die auch anstrengend ist, in eine Kirche zu gehen, wo ein Kruzifix hängt. Und das muss man dann aber auch erklären. Aber auch dann erwarten wir eine Offenheit, ja, so wie wir auch eine Offenheit zeigen gegenüber dem muslimischen Glauben. Und das sind alles Dinge, die müssen wir üben. Ja, und nicht nur hier, sondern die müssen wir in der Gesellschaft üben. Sonst bleibt uns das andere immer fremd. Und was uns fremd bleibt, wird uns irgendwann mal Feind. Und das ist gefährlich.
Was ist denn für Sie an den ganzen typischen religiösen Angeboten so verkrampft?
Die Sprache.
Zum Beispiel?
Wenn wir im Gottesdienst von Gnade reden, dann wissen wir als Christen genau, was damit gemeint ist. Wenn wir die Liturgie singen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, dann sind die Gottesdienstgängerinnen damit sehr vertraut. Die wissen, was das heißt, davon gehe ich jedenfalls aus. Und aber alle, die damit nicht vertraut sind, die wundern sich, was das ist. Wenn wir in den biblischen Geschichten bleiben und nicht den Kern herausarbeiten, was dort gemeint ist, und das nicht in die heutige Zeit setzen, dann bleiben diese Geschichten irgendwelche alten Erzählungen, die Menschen nicht mehr berühren. Und das ist das, was wir heute unbedingt in unserer Sprache verändern müssen.
Das heißt, damit Kirche in den kommenden 50 Jahren weiterhin relevant ist, muss Kirche, so habe ich das bei Ihnen verstanden, zu aktuellen Themen Stellung beziehen, aber auch persönlicher werden und von diesem hohen Ross runterkommen und eine nahbare Sprache sprechen?
Ja, aber jetzt ist der evangelische Christ sagt immer gerne aber. Es ist wichtig, dass wir da nochmal gut drauf gucken. Es gibt Menschen, die in dem Glauben, den sie leben, so viele Rituale haben, die sie brauchen und suchen, und denen kann ich die nicht einfach wegnehmen. Also ich kann jetzt nicht sagen, Leute, das ist so, wie wir Gottesdienst feiern, das ist alles Mist, das Zeug von gestern, da kommt kein Neuer. Ich glaube, wir brauchen die Mischung und die Akzeptanz, wie unterschiedlich wir unterwegs sind, und dazu gehört eben beides. Einmal, wenn wir bei Gottesdiensten bleiben, Gottesdienste zu feiern, wo sich der Gottesdienstgänger, die Gottesdienstgängerin gut zu Hause fühlen. Und auf der anderen Seite aber auch Gottesdienste feiern, wo wir die Dinge in moderner Sprache so rüberbringen, dass sie verstanden werden. Am besten sogar mit Menschen, die damit gar nicht so in Berührung sind. Dann jetzt kommt für mich wieder so ein Punkt, das hat was mit Missio Dei zu tun, mit diesem Konzept, dass wir sagen, ist nicht vielleicht Gott ganz woanders unterwegs als nur in der Kirche?
Was verstehe ich denn unter Missio Dei?
Das heißt also, Gott ist schon längst an Orten, die wir nicht vermuten. Also er kann irgendwo im Stadtteil sein, in dieser Stadt, und wir brauchen die Geduld, ihn dort zu entdecken. Das heißt also, ich gehe nach draußen, ich bleibe nicht im inneren Zirkel und schau, was sind die Bedürfnisse der Menschen. Vielleicht ist Gott an einer Stelle unterwegs, wo ich es nie vermutet hätte. Aber da muss ich eben losgehen und gucken.
Aber ist Gott nicht generell in der Gesellschaft unterwegs?
Naja, also ja, er ist überall unterwegs. Aber die Frage ist, wie verstehe ich es? Wenn ich es nur so verstehe, dass er in dem kleinen Zirkel der Glaubenden unterwegs ist, dann mache ich ihn ja klein und passend für mich. Wenn ich aber sage, er ist überall unterwegs, dann heißt es doch nicht, ich bleibe in meinem kleinen Zirkel, sondern ich gehe raus. Also ich nehme Kontakt auf, ich beobachte, ich höre zu, ich fange an, mit den Menschen zu reden, ich gucke nach ihren Bedürfnissen, vielleicht kann ich irgendwo andocken. Aber nicht irgendwie so hinterhältig oder so intrigant oder so, sondern wirklich immer mit der klaren Botschaft, ich komme hier als Christ. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht so verschleiern zu sagen, irgendwie kriege ich die schon, darum geht's gar nicht. Es geht darum, in eine Kommunikation zu treten mit den Menschen, damit sie mich hören und ich sie höre. Und dann entstehen Verbindungslinien, Knotenpunkte, wo das eigentlich dann das Gleiche ist. Und die müssen stark gemacht werden.
Also müssen wir Christen mehr raus aus unserer Bubble und uns mehr in der Gesellschaft einbringen?
Ja, absolut. Und unser Projektleiter, der ja sozusagen nicht aus dem innerkirchlichen Kontext kommt, der sagt, wir müssen aufhören, von drinnen und draußen zu sprechen. Es gibt kein drinnen und draußen. Also wir sind als Kirche mitten in der Gesellschaft. Und das ist eine Chance, dass diejenigen, die nicht hierher in diese Kirche kommen, sagen, okay, dann scheint es ja so zu sein, dass es auch mein Ort ist, an den ich gehen kann. Ja, und das soll so sein. Da komme ich nochmal zu den Veranstaltungen. Wir sagen, wenn wir 10% in der Stadt Christen sind, dann sind 90% keine Christen. Aber die Kirche ist gebaut worden damals für alle. Warum können die anderen 90% hier ihr Wohnzimmer, so sagen wir das, das Wohnzimmer von Plagwitz, nicht auch betreten und beleben mit dem, was sie einbringen? Und das bringen wir nach draußen. Jetzt sage ich schon wieder draußen, weil es nämlich gar nicht so einfach ist, diese Linie zu überspringen und aufzuhören, von drinnen und draußen zu sprechen.
Was glauben Sie denn, warum ist der Glaube an Gott, aber auch generell an die Institution Kirche für viele Teile der Gesellschaft nicht mehr wichtig? Haben wir uns da vielleicht zu sehr nach innen verbarrikadiert?
Also ich glaube nicht an die Institution Kirche. Ich glaube an Gott. Dass immer mehr Menschen sich von der Kirche abwenden, das ist das eine. Damit ist noch nicht ausgedrückt, dass sie sich vom Glauben abwenden. Das ist für mich wichtig zu unterscheiden. Also ich denke, dass Kirche in seiner Struktur, wie sie jetzt unterwegs sind, dass sie so nicht bleiben wird.
Aber wie muss sich Kirche denn verändern, um auch in 50 Jahren noch gesellschaftlich relevant zu bleiben?
Meine Vorstellung von Kirche in Zukunft, die wird so sein, dass Kirchgemeinden eine große Selbstständigkeit haben in Fragen, wie sie Glauben leben, wie sie sich strukturieren und wie sie sich gegenüber Gesellschaft aufstellen. Und sie werden die Ebenen von Landeskirche und von Bezirksebene in der Weise nicht mehr haben, weil es gar nicht mehr leistbar ist. Demzufolge besteht die Gefahr, dass sie dann im freien Raum schweben. Das ist immer ein Risiko. Demzufolge brauchen sie Dachverbände. Und die Kirchvorstände werden eine viel größere Bedeutung bekommen. Und da sollte man jetzt schon anfangen zu überlegen, was brauche ich eigentlich, um als Kirchgemeinde selbstständig in dieser Gesellschaft überleben zu können. Und da braucht es schon wirklich pfiffige Leute, die auch als Juristen, als Theologen, als Bauleute, Architekten, die müssen da drin sein, um wirklich das Schiff zu steuern.
Denken Sie, Sie haben hier mit dem Westkreuz in der Heilandskirche die Kirche für die nächsten 50 Jahre gut aufgestellt oder sind gut dabei, sie aufzustellen?
Ach, das weiß ich nicht. Ich muss aber noch mal eins sagen. Wir haben vorhin kurz geredet, wie die Landeskirche zu diesem Westkreuz steht. Und da ist mir dann in den letzten 4 Jahren deutlich geworden, dass das Interesse richtig groß war. Und wenn ich gerade gesprochen habe, dass die Entscheidungen zu langsam gefällt wurden, war genau an diesem Punkt die Unterstützung des Westkreuzes, da habe ich das ganze Gegenteil erlebt. Das heißt also, ich weiß, dass das auch anders geht. Wenn andere klagen über Landeskirche, wie zäh diese Prozesse sind, an dieser Stelle, was das Westkreuz in der Endphase der Fertigstellung, wie ich dort Landeskirche erlebt habe, das war schon enorm. Also schnelle Entscheidungen, Personalkostenunterstützung, Baukostenunterstützung, weil sie wirklich wollen, dass das hier läuft. Und das sind so für mich Punkte, wo ich sage, da war Landeskirche extrem hilfreich. Wenn ich davon rede, wie Kirche in 50 Jahren aussieht, dann gucke ich ganz allgemein und im großen Bogen drüber. Und da denke ich, dass auf immer kleiner werdenden Zahlen sich dieses ganze System so nicht mehr halten kann.
Das heißt, die Landeskirche wird es dann in 50 Jahren nicht mehr geben?
Naja, also ich bin kein Prophet, ja. Aber ich denke, da wird sich grundlegend was verändern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Man wird nicht auf Dauer immer wieder irgendwas zusammenschließen und das System erhalten. Es wird im Kern etwas zu verändern sein. Ich meine damit diese Prozessentscheidung, das muss schneller gehen. Und das darf auch nicht irgendwas beiseite geschoben werden, was vielleicht nicht von Interesse ist und so. Also das sind alles so Dinge, da müssen wir klarer werden im Umgang miteinander. Also die ganze Frage von Harmoniezwang, ja, was in der Kirche ist, wo dann immer Probleme unter den Teppich gekehrt werden, um des lieben Friedens willen, und der Herr Jesus wird es schon klären. Das haut alles nicht hin. Wir müssen in Klarheit miteinander reden. Mhm. Und dann kriegen wir die Probleme auch gelöst.
Die Kirche Ihres Herzens, wenn Sie sich Kirche gestalten dürften, wie sieht die aus?
Viele Kinder, viele Familien, viele Freizeiten oder Rüstzeiten, viele Konfirmanden und einen Glauben, der verständlich ist, der über den gesprochen werden kann, wo die Leute sprachfähig sind, über ihren Glauben zu reden. So stelle ich mir Kirche vor.
Warum fehlt uns die Sprachfähigkeit, über den Glauben zu sprechen?
Das ist auch eine alte Geschichte. Ich glaube, dass bei aller Offenheit der evangelischen Kirche, dass der Christ frei ist, haben wir eine pfarrerzentrierte Kirche gehabt. Viele Menschen wünschen sie sich auch, erleben sie vielleicht auch durch Pfarrpersonen. Das kann gut sein, und dadurch verliert der einzelne Christ seine Sprachfähigkeit über den Glauben. Aber das will ich auf keinen Fall verallgemeinern. Es gibt viele Christen, die sehr klar über ihren Glauben reden können. Aber ich erlebe es häufig eben auch, dass man sagt, ach nee, also so über meinen Glauben, da finde ich immer nicht die richtigen Worte. Also wir haben als Pfarrperson die Aufgabe, die Menschen sprachfähig zu machen.
Wie kann uns das gelingen, die Menschen sprachfähig zu machen?
Ja, das ist eben schwierig, ne? Du musst es erstmal erreichen. Wenn die Leute gar nicht kommen, musst du also hingehen. Und demzufolge braucht es Angebote, Formate, die ganz anders sind als die, die wir haben. Also zum Beispiel so ein Theaterstück wie Abrahams Kinder. Danach sitzen wir hier und quatschen miteinander. Und da kann über alles Mögliche geredet werden. Und da kann man Dinge einfließen lassen. Und Glaubensfragen kommen da automatisch, weil Glaubensfragen sind Lebensfragen.
Genau das schaffen Sie hier, wollen Sie hier schaffen im Westkreuz. Wenn Sie noch mal 5 Jahre weiterdenken, wie soll sich dann das Westkreuz hier weiterentwickelt haben?
Also wenn es uns gelingt, dass Menschen hier ein Zuhause finden, für sich Glauben leben können und günstigstenfalls nicht aus der Kirche austreten, wäre das in Richtung Kirche schon mal nicht schlecht. Wenn das ein Ort ist, wo Menschen kommen, wo, und so leben wir das auch hier, Mitgliedschaft überhaupt keine Rolle spielt, sondern wir einfach über die Fragen des Lebens und demzufolge auch über die Fragen des Glaubens miteinander ins Gespräch kommen, in unterschiedlicher Weise, dann hat das Westkreuz seine Daseinsberechtigung.
Ja. Sonst nicht.
Sonst, naja, klar, wir müssen aufpassen, dass es nicht zur Eventbude wird. Das geht ruckzuck. Also wir können natürlich sagen, hier Leute, könnt ihr herkommen, ihr könnt super Hochzeiten feiern und Geburtstage feiern, ihr könnt eure Parteiversammlungen machen, Hauptsache ihr bezahlt ordentlich Miete, dann läuft das ja alles. Dann ist das tot. Dann können wir den Raum entwidmen und dann hat sich das erledigt. Das ist übrigens auch eine Grundsatzfrage, wie wir überhaupt mit der Transformation von Kirchenräumen umgehen. Was machen wir mit den vielen Kirchen, die nicht mehr gebraucht werden? Und da muss man sehr genau hingucken, wohin da die Reise geht. Und das kann auch nicht allgemein entschieden werden, sondern muss jeweils immer an dem Ort mit den Menschen, die dort leben, Formen gefunden werden. Und da bin ich im Vertreter, der sagt, aber bitte, wenn es irgend geht, nicht entwidmen, weil eben...
Mit entwidmen meinen Sie entweihen.
Ja, also man muss es sich mal vorstellen, wenn ich das Verständnis habe, dass meine Wirklichkeit, die ich subjektiv wahrnehme, wenn dahinter eine Gotteswelt ist, die momenthaft durch meine Realitäten scheint, dann ist das an allen Orten immer möglich, wenn ich die Geduld habe, darauf zu achten. Und wenn ich das rauskitzel, dann muss ich einen Raum nicht entwidmen, weil ich das dann hier an diesem Ort leben kann. Also diese Gottesbegegnungen, die gibt es. Wie ich die nenne und wie die Menschen empfinden, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich würde vorsichtig sein, einfach diese Räume abzugeben und für sakrale Räume bedeutungslos hinzustellen.
Was geht uns denn dann verloren, wenn wir die entweihen?
Uns gehen die besonderen Orte verloren. Ich glaube, dass Menschen nach besonderen Orten gucken. Also ich kann es an dem Westkreuz hier sagen. Ne? Wir hatten die Eröffnungsfeier im Oktober. Wir haben hier einen Reformationsgottesdienst gefeiert, waren ein Haufen Leute da und tolle Stimmung und so. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Dann habe ich so aus verschiedenen Quellen gehört, ach, das ist ja jetzt keine Kirche mehr. Ja, und dachte ich, oh nein, das kann nicht wahr sein. Ja, genau das will ich ja gerade nicht. Wieso wird hier mal ein Fest gefeiert, was anders ist als sonst ein Gemeindefest? Und wir feiern hier einen Gottesdienst, okay, der war auch anders als sonst. Und wieso wird denn gleich gesagt, na, dann ist keine Kirche mehr. Und das kommt eben nicht nur von den Menschen, die sonst mit Kirche nichts zu tun haben, sondern das kommt eben auch von Leuten, die also eine ganz feste Vorstellung haben, wie Kirche zu sein hat.
Damit Kirche auch in den kommenden 50 Jahren noch gesellschaftlich relevant ist, sollte sich Kirche den Menschen hin öffnen. Das sagt Herr Stemmler-Michael. Vielen Dank für die kleine Führung. Vielen gerne. Dank, dass wir hier zu Besuch sein dürften.
Ja, gerne schön. Dann eine gute Zeit Ihnen.
Danke. Das war mein Besuch im Stadtteilzentrum Westkreuz in der Heilandskirche hier in Leipzig-Plagwitz. Und über diese Begegnungsstätte, aber auch darüber, wie sich Kirche verändern muss, um auch in Zukunft gesellschaftlich relevant zu bleiben, darüber habe ich mit Pfarrer Martin Stemmler-Michael gesprochen. Er ist seit 2008 Pfarrer hier in der Heilandskirche und einer der Verantwortlichen im Westkreuz. Die komplette Sendung, die können Sie unter erf.de das Gespräch nochmal nachhören. Mein Name ist Laura Stephan und ich fahre jetzt wieder zurück nach Wetzlar.
Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.